Ausschusssitzung Nummer 77. Rainer Füllmich im Interview auf Bittl TV.
Jo, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Bittl TV einfach anders. Corona-Ausschusssitzung Nummer 77. Ja, ich bin sehr gespannt. Es gibt wieder sehr, sehr spannende Themen. Ihr wisst, ich bin bei D-Live, bin ich gesperrt. Ich weiß noch nicht, warum. Ich habe nachgefragt. Keine Ahnung. Ich habe immer gemeint, bei D-Live gibt es keine Zensur. Das scheint anders zu sein. Aber Sie müssen ja, hat jemand gesagt, das ist schon fast ein Ritterschlag. Wenn du halt wieder zensiert wirst, dann machst du irgendwas richtig. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen, auf keinen Fall. Und ihr wisst, wir haben immer noch VK, wir haben Facebook, wir haben Twitch. Und informiert eure Mitmenschen, die gerne den Stream schauen möchten, dass ihr halt kurz die andere Plattform anmelden und dann könnt ihr das gerne sehen. So, dann bin ich mal gespannt, was er zu berichten hat und wie immer einen wunderschönen guten Abend, lieber Rainer.
Hallo Roger, hallo alle.
Hallo alle. Ja, ich bin gespannt, wie viele Menschen das mit heute sein werden, weil ich habe natürlich die größte Plattform mit D-Live, die ist jetzt gesperrt worden für 30 Tage. Man hat mir keine Antwort gegeben. Sie zensieren überall. Ich glaube, die haben so ein richtig, wie sagt man so schön, wie sagt man den Spruch? Auf Glatteis, genau, der Arsch auf Glatteis. Und anders kann mir das nicht erklären. Und dann sollen sie das einfach machen. Wir werden das aber trotzdem durchziehen und wichtig ist auch, dass wir da das Video nachher auch speichern und dann auf Telegram und da wird es auch wieder viral gehen. Was ich gehört habe, seid ihr auch immer international unterwegs und immer mehr Zuschauer, die wir erreichen. Das glaube ich korrekt, oder?
Ja, das ist genau so. Und in dem Moment, wo international dann offenbar brisante Sachen angesprochen werden, das war jetzt in erster Linie am vergangenen Freitag der Fall, als Robert F. Kennedy Jr. wieder bei uns gewesen ist. In dem Moment geraten die so in Panik, dass sie auch bei uns dann versuchen, Zensur auszuüben. Ich glaube, wir werden es wohl erst morgen schaffen, das Video mit Bobby Kennedy auf die Website zu packen. Aber bisher waren wir immer noch kreativ genug und die Leute, mit denen wir arbeiten, kreativ genug, insbesondere unsere Sicherheit, um solche Sachen dann zu umgehen und mit anderen Möglichkeiten der Verbreitung weiterzumachen. So hat es auch hier geklappt, so wird es auch hier klappen. Es wird immer so weitergehen. Wir werden immer 2-3 Schritte schneller sein als die, wenn es drauf ankommt. Wir wissen ja auch inzwischen, wie das Spiel gespielt wird.
Definitiv. Also man merkt ja, irgendwas ist ja komisch. Und bei mir sind 4 Kanäle weg auf YouTube. Trovo haben sie mir gelöscht und jetzt wollen sie D-Live wieder zensieren. Das ist auch ein Zeichen, dass nichtsdestotrotz heißt das umso mehr Richtung Gas geben und dranbleiben. Und ich bin natürlich gespannt. Wieder ein, glaube ich, langer Freitag gewesen. Ich habe, glaube ich, später angefangen wegen der Zeitverschiebung mit Amerika. Lasst mich mal wissen, was ihr am Freitag alles besprochen habt.
Ja, wir haben erst um 14 Uhr angefangen. Das hat dazu geführt, dass ich erst irgendwie um 1.30 Uhr morgens überhaupt zu Hause war.
Autsch.
Also, war eine harte Nummer, aber dafür schläft man dann wenigstens. Tja, also wir hatten wirklich, wirklich, wirklich mehrere hochinteressante Leute da. Kluse Krings, der ist der Erste gewesen, der war live da. Das ist ein Autor, Theatermann, Ethnologe und Journalist. Er hat uns erzählt über die Krise nach der Krise. Danach ist der, stimme ich mit ihm völlig überein, Casino-Kapitalismus, den wir die letzten, sagen wir mal, 30 Jahre gesehen haben, unrettbar am Ende. Vor dem völligen Zusammenbruch muss die andere Seite, die dafür verantwortlich ist, die uns ausgeplündert hat, ich sage jetzt nochmal pauschal die Davos-Clique, aber die Bürgerrechte, insbesondere die Demokratie, so weit abschaffen, dass das Chaos, was sie veranlasst haben, beherrschbar bleibt. Danach kam Lee Dundas, das ist eine in den USA sehr bekannte Menschenrechtsanwältin und Aktivistin, die hat uns erzählt über den Nationwide Walkout, der nächste Woche, ich glaube am 8. oder also morgen oder übermorgen, ich bin mir nicht ganz sicher, es kann sein, dass es auch am Dienstag läuft, abgehen wird. Da werden Blue- und White-Collar-Workers, also alle Arbeitnehmer, sowohl die Arbeiter als auch die Büroarbeitnehmer, ein Walkout machen und damit die Versorgungschains unterbrechen. Natürlich ist eine Frage, die wir dann auch gleich gestellt haben, spielt das nicht ein bisschen auch der Gegenseite in die Hände? Andererseits, wenn du gar nichts machst, dann spielt es erst recht der Gegenseite in die Hände. Dann kam Professor Dr. Jay Bhattacharya von der Stanford University, er ist Professor da, Professor of Medicine. Er ist außerdem Epidemiologe, Gesundheitsökonom und ein Public Health Policy Expert, der besonders darauf fokussiert ist, infektiöse Krankheiten und die besonders betroffenen, besonders gefährdeten Populationen zu beobachten. Arbeitet eng mit John Ioannidis zusammen, ein äußerst angenehmer, ruhiger Mensch, zwar inzwischen geimpft, aber er hat immer größere Zweifel und bezeichnet all das, was hier passiert ist, die Lockdowns insbesondere, als Wahnsinn, als Irrsinn. Wolfgang Wodak, der Internist, Pneumologe und Sozialmediziner, hat was zu den ganzen Impfstoffen gesagt. Das war sehr viel, das kann ich hier gar nicht erst zusammenfassen. Und dann kam Dr. Klaus Köhnlein, Internist und Sportmediziner, zusammen mit dem Wissenschaftsjournalisten, Sohn eines sehr berühmten Professors, Thorsten Engelbrecht, der ist Volkswirtschaftler, freier Journalist und Autor. Die haben was die haben was zur Impfgeschichte erzählt. Ist das wirklich so, dass die Impfungen der ganz große Kracher sind? Oder, das nehme ich jetzt gleich mal vorweg, oder kamen die Impfungen immer dann, wenn die eigentlichen Krankheiten schon längst unter Kontrolle waren? Und das wurde unterbrochen, weil wegen eines zeitlichen Irrtums. In den USA sind inzwischen auch die Uhren zurückgestellt worden. Bobby Kennedy, Robert F. Kennedy Jr. lebt an der Westküste überwiegend und die sind inzwischen, glaube ich, entweder 8 oder 9 Stunden hinter uns. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wir waren da alle verwirrt. Deswegen mussten wir um 18 Uhr kurz unterbrechen. Eigentlich war er für 19 Uhr geplant und ist herangekommen. Der hat ein neues Buch geschrieben über das Gegenstück von Drosten, nämlich Anthony Fauci in den USA. Auch das kann man vorwegnehmen, aus seiner Sicht ein absoluter Schwerverbrecher. Ich habe mir das Buch vorher durchgelesen, nicht Wort für Wort, aber weitgehend überflogen, sodass ich weiß, was drinsteht. Wenn das alles so ist und er hat gute Quellenangaben, dann ist das ein absoluter Schwerverbrecher, der maßgeblich für diese sogenannte Pandemie verantwortlich war.
Krass.
Und ja, aber auch für ihn wird es immer heißer und heißer. Er ist unter anderem von dem Senator Rand Paul, einem Republikaner, so gegrillt worden, dass er sogar die Nerven verloren hat. Also ich habe Bobby Kennedy zwischendurch gefragt, kann das nicht sein, dass er jetzt doch langsam mal unter den Bus geworfen wird? Ist das nicht langsam mal vorbei mit Teflon Tony, wie sie ihn nennen? Also er hat jedenfalls große Schwierigkeiten. Es gibt eine Menge Leute, die insbesondere unter den Republikanern verlangen, dass der nicht nur aus seinem Job entfernt wird, sondern in den Knast geworfen wird. Das wird sicherlich auch passieren. Da bin ich absolut fest von überzeugt. Die Frage ist, wie schnell das geht. Ja, angefangen haben wir mit Klose Krings. Der hat über die Krise nach der Krise erzählt, über den Casino-Kapitalismus, dass der am Ende ist. Wie gesagt, das glaube ich auch. Ich habe ja einen Teil davon miterlebt. Ich war ja mal Banker, ausgerechnet für die Deutsche Bank. Hat uns ein bisschen was darüber berichtet, wie wir ja auch schon früher, schon im Frühkapitalismus, so eine Art ja, Krise hatten, weil auch da das Kapital, also die Unternehmer, sehr viel mehr Geld verdient haben als die Arbeiter. Die Arbeiter waren arm, die Unternehmer waren reich. Allerdings so weit, wie es heute auseinanderklafft, so weit hat es damals wohl nicht ist es damals wohl nicht auseinander geklafft. Die Zeit der ungesättigten Märkte, also die Märkte, wo du praktisch alles herstellen konntest und verkaufen konntest, weil die Menschen das noch nicht hatten. Diese Zeit der ungesättigten Märkte, die gab es damals und dann irgendwann war alles voll und dann gab es die wieder. Und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg. Da war so viel zerstört und kaputt gemacht worden, dass es wieder sowas wie den Wilden Ritt gegeben hat. Dann gab es eine relative Zufriedenheit. Das war das berühmte Wirtschaftswunder. Das ging wohl so um die 30 Jahre, die 30 glorreichen Jahre, die von 45 bis 75 etwa anhielten. Aber plötzlich hatten wir wieder eine Sättigung der Märkte ab Mitte der 70er Jahre ungefähr. Da hatte dann eben jeder seinen Fernseher. Manchmal hat man schon drüber nachgedacht, Mensch, der Sohn, der nervt so, der kriegt seinen eigenen, die Tochter auch, manchmal hat sogar die Frau noch einen eigenen gehabt. Alle hatten eigene Fernseher. Plötzlich hatten wir gesättigte Märkte. Eigentlich war Schluss. Aber es war doch immer die Rede von Wachstum. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Muss ja irgendwie weitergehen. Man muss mehr Zeug verkaufen, ob es nun gebraucht wird oder nicht. Das ist ja die Basis des Kapitalismus. Drei Strategien wurden dazu erfunden. Die erste hat jeder auch schon mal von gehört. Das sind die Sollbruchstellen. Produkte, die nach einer bestimmten Zeit einfach kaputt gehen, sodass man dasselbe Produkt nochmal kaufen muss. Eine zweite gab es, als man notgedrungen erkennen musste, dass die Sache mit dem Kolonialismus vorbei ist, dass also eine Demokratisierung und damit auch eine Selbstständigkeit der ehemaligen Kolonien her musste. Ja, da hat man dann gesagt, was machen wir dagegen? Wir müssen die Märkte doch behalten. Die sollten wirtschaftlich dann an uns angebunden werden. Wirtschaftlich sollten die neue Märkte werden für uns. Also mussten wir denen beibringen, dass sie so zu leben haben wie wir, was weitestgehend schiefgegangen ist. Damit hat man dann neue Märkte kreiert, aber dann übersehen, China war auch mal ein neuer Markt, dass bei China jedenfalls inzwischen sich das Ganze umgedreht hat. Inzwischen sind wir deren großer Markt, der Westen also. Und die dritte Strategie war die Verschiebung des Kapitals weg von der Produktion, also Agrar und Industrie im Sinne von herstellender, produzierender Industrie, plötzlich hin zu den Finanzmärkten. Finanzindustrie sagt man ja auch, was absurd ist, weil die Finanzindustrie ist ja keine Industrie. Industrie produziert irgendwas, die Finanzmärkte stellen aber nichts her, sondern das ist das, was er am Anfang schon angesprochen hat. Das ist reiner Kapitalismus. Mehr ist davon nicht übrig. Eigentlich waren Banken, ist der Finanzmarkt dafür da gewesen, Banken insbesondere, die Industrie zu unterstützen, die für bestimmte Projekte, ihnen für bestimmte Projekte Geld zu geben. Das ist dann die Finanzierung über Darlehen. Das ist dann immer komplexer geworden. Das kann man dann auch mit anderen Dingen machen als mit Darlehen. Und plötzlich wurde das ein eigener Markt. Inzwischen haben wir, ich bin nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber ist 70% dessen, was in der Weltwirtschaft abgeht, Finanzindustrie. Absurd. Und wie krank und kaputt das ist, haben wir gesehen, als wir die erste, es gab ja schon mal so einen Zusammenbruch in den Ende der 20er Jahre, aber als wir dann in 2009, 2010, 2007, 2008, da fing das an, als wir den Supercrash hatten, der dann nur noch damit aufgefangen wurde, dass man einfach Geld gedruckt hat. Das war allein und ausschließlich auf das, ja, so muss man sagen, auf die Betrügereien, die Verbrechen der Finanzindustrie zurückzuführen mit den Schrottimmobilien, von denen man wusste, dass sie auf keinen Fall irgendwann, also dass die Darlehensnehmer für die Schrottimmobilien auf keinen Fall in der Lage sein würden, jemals diese Darlehen zurückzuzahlen. Das war den Bankern völlig egal. Weil die, und ich habe mich immer gewundert, wie naiv manche Richter sind, wenn wir mit diesen Fällen ins Gericht gegangen sind, gesagt, hey, die Bank hat dreifach überfinanziert. Sie wusste, dass die Bude dass der Preis dreimal so hoch ist wie der wahre Wert, den sie selbst, die Deutsche Bank, da konnten wir es nachweisen, den sie selbst eingewertet hat. Und dann der Richter dann, ja, glauben Sie denn ernsthaft, das macht so eine Bank? Die vernichten sich doch selbst. Ja, genau, das macht so eine Bank. Die vernichten sich auch selbst. Es ist aber den Typen, die dafür verantwortlich sind, völlig egal, weil sie am Ende des Jahres ihre Boni kriegen und sich sagen, wenn nach 5 Jahren alles auffliegt, weil die Mietgarantien nicht mal ansatzweise das erbringen, was versprochen worden ist, dann sind wir längst woanders oder in Pension. Also dieser aufgeblasene Kapitalmarkt hat dazu geführt, schlussendlich, das sah man an dieser Krise, die ich eben angesprochen habe, insbesondere, dass Gewinne privatisiert werden. Also die Leute, die sich die Boni in die Taschen gestopft haben, die sind damit nach Hause gegangen. Das waren bei der Deutschen Bank, da weiß ich zufällig ziemlich genau, 57 Milliarden, wenn ich mich recht entsinne. Und was dann übrig geblieben ist an Schrott bei all diesen Banken, das wurde dann sozialisiert. Der Steuerzahler hat ja diese Bankenrettung letzten Endes bezahlt. Da gab es ja auch schon mal eine Bewegung, die sich versucht hat, dagegen zu wehren. In Wahrheit, so hat Kruse-Krings das bezeichnet, ist das Ganze ein Ponzi-Scheme gewesen. Ponzi-Scheme ist benannt nach einem Amerikaner italienischer Abstammung, der irgendwie zu Beginn des letzten Jahrhunderts diese, ja, wie nennen wir das eigentlich im
Schneeball,
Deutsch?
Schneeballsystem.
Schneeballsysteme erfunden hat, genau. Ne? Du lockst also Anleger mit absurden Versprechungen rein, sagst hier, wenn du mir dein Geld gibst, dann kriegst du 20% Zinsen. Kein Witz, ist passiert. Anstatt dass die dann sagen, oh Scheiße, da stimmt doch was nicht, haben sie es eben gemacht. Und dann werden immer mehr Leute reingeloggt, immer mehr Leute, immer mehr Leute. Und das endet damit, oder in der Mitte, während es noch läuft, geht das so, dass die neuen Anleger oder deren Geld benutzt wird, um die alten, denen man ja 20% Rendite versprochen hat, zu bezahlen. Aber irgendwann bricht es eben zusammen. Irgendwann reichen die neuen nicht mehr aus, um die alten zu bezahlen. Und dann fliegt der ganze Kram in die Luft. Das ist jetzt ein paar Mal passiert. Da gab es einige sehr, sehr große Fälle, die ziemlich bekannt geworden sind, in den USA insbesondere. Aber er sagt, und ich meine völlig zu Recht, dass alles, was wir im Finanzbereich gesehen haben in den letzten, meiner Meinung nach nicht nur 10 Jahren, sondern 30 Jahren, reines Ponzi-Scheme gewesen ist. Na, du kannst nicht völlig wertlose Immobilien finanzieren und glauben, dass das gut geht. Na, ich habe dann, mir fielen diese beiden Filme dann noch ein. Wall Street, der hat das Wall Street von Oliver Stone, hat sehr gut dargestellt, wie das läuft, dass du also, dass du eigentlich nur zockst, dass du als Finanzunternehmen beispielsweise eine Airline kaufst. Und die dann zerlegst, verkaufst die Flugzeuge, verkaufst die Landerechte, der zerlegst das Ganze, da bleibt nichts mehr übrig. Aber die, die das spielen, das Spiel, das Casino-Spiel, die verdienen sich damit dumm und dämlich. Weiß nicht, ob du den Film mal gesehen hast, wenn nicht, der lohnt sich wirklich. Und ein anderer, der genau diese Finanzkrise sehr, sehr schön schildert, mit der wir es zuletzt zu tun haben, und auch die Rücksichtslosigkeit, die Dreistigkeit, das Verbrecherische der Finanzindustrie, das ist The Big Short. Sehr guter Film. Die Deutsche Bank hat, glaube ich, gar nicht richtig mitgekriegt, dass sie da die Hauptrolle spielt. Aber
Also
so war das.
es gibt ja auch Gerüchte, dass das eigentlich mit diesem Altersgeld, also zum Beispiel bei uns in der Schweiz die AHV und so weiter, dass genau das Gleiche läuft, auch eine Art Schneeballprinzip. Und da wird man vielleicht später auch mal bei euch was hören. Da sind wir ja in der heißen Spur dran.
Ja.
Vielleicht kommt da was, dass auch die Alt-AHV in der Schweiz ganz, ganz speziell finanziert ist. Und ich glaube, es geht in eine ähnliche Richtung. Da sind wir dann gespannt, was da kommt.
Ja, das am Ende wird wahrscheinlich doch sehr viel, spricht jetzt schon sehr viel dafür, dass das eigentliche Problem die sogenannte Finanzindustrie ist. Ja? Das sind die Kapitalsammelstellen für das große Geld der Superreichen, die alles steuern. Es wird in Kapitalsammelstellen wie BlackRock, das ist ein Fonds, oder Vanguard, wird das Geld reingepackt. Von da aus wird dann investiert in zum Beispiel die Deutsche Bank, VW oder sonst irgendwas. BlackRock ist, glaube ich, zu 10% beteiligt an der Deutschen Bank und damit beherrscht er den Laden. Ne? Dann noch ein paar, mit denen sie zusammenarbeiten, 10% noch irgend so eine katarische Truppe, nochmal 10%, obwohl die jetzt runtergeschmolzen haben, die Chinesen. Die brauchen nur ein bisschen zusammenzuarbeiten, dann haben sie die absolute Lufthoheit über den ganzen Laden.
Ja,
Ja,
ich hab da nur eine kleine Anekdote, wo ich weiß, dass UBS ist ja diejenige Bank, die am meisten das Ganze verwaltet von der AHV. Das wusste ich auch nicht, das hat mir jemand gesagt. Und
Ja.
die verteilen das dann weiter. Und es gab ein Jahr, ich weiß jetzt nicht welches, aber das könnte ich dann nachschauen, ich werde das dann auch mal berichten. Die haben 21% Gewinn gemacht, die UBS, aber die AHV hat 500 Millionen Verlust gemacht. Da muss man sich dann fragen, hey, Moment mal, wie geht das? Das geht dann nicht auf. Und da könnt ihr jetzt die Zuschauer selber sich überlegen, wie man das nutzen kann, so ein Instrument, um ja Geld da ein bisschen darzustellen oder auch verschwinden zu lassen.
Also, was mit diesem Hütchenspiel, das ist es ja letzten Endes. Das ist ein bisschen Schneeballsystem, ein bisschen Hütchenspiel, zum Verstecken all dessen, was da passiert. Was da alles möglich ist, das ist den meisten Menschen nicht klar. Es gibt ja die sogenannten Derivatives. Also, der Normalbürger denkt, eine Bank nimmt Geld rein von den Leuten, die ihr Geld anlegen wollen und da ein bisschen Zinsen für haben wollen. Inzwischen kriegst du ja keine mehr. Und dieses Geld wird von der Bank dann benutzt, um es anderen zu geben. Und die Spanne zwischen den Zinsen, die die Bank für das angelegte Geld zahlt, und den Zinsen, die natürlich höher sind, die die Bank von den neuen Leuten nimmt, die das Geld sich von der Bank leihen, in Anführungsstrichen. Das ist der Gewinn der Bank. Also du zahlst dem Anleger 2%, du nimmst aber von dem, an den du es weiterverleihst, 5%. Diese Spanne, also die 3%, die sind der Gewinn. Das denkt sich der Normalbürger. Das ist auch wirklich mal so gelaufen. Das ist schon lange nicht mehr so. Inzwischen haben wir es mit der Geldschöpfung aus dem Nichts zu tun. Die Geschäftsbanken selbst können Geld schöpfen. Sie können der Zentralbank sagen, so, ich habe hier einen Haufen Leute, die wollen Kredite haben in der und der Höhe, und dann wird ihnen eine Gutschrift erteilt. Dann ist dieser Kredit plötzlich da. Das Geld ist plötzlich da, aus dem Nichts. Früher war es wenigstens so, solange diese Goldsicherheit galt, dieser berühmte Bretton Woods-Akkord galt, dass nicht mehr in den USA, nicht mehr Dollar draußen sein durften, als die Amerikaner an Gold zur Sicherheit hatten. Sodass du immer sicher sein konntest, dass der Dollar wirklich, wirklich werthaltig ist, weil es gab nicht mehr, es ist nicht mehr Dollar, sind nicht mehr Dollar gedruckt worden, als an Dollar in Fort Knox, hat man ja immer gesagt, vorhanden waren.
Gold,
Das hat
ja.
sich dann geändert, als Nixon für den Vietnamkrieg richtig Kohle brauchte. Da ist das ganze Ding aus dem Ruder gelaufen, immer schlimmer geworden. Die Krisen kamen auch immer schneller, wie wir ja gesehen haben. 89 war so ein richtiger Crash. Davor der richtig fette Crash, das war der sogenannte Schwarze Freitag. Der lag ja Jahre zurück, 29 oder wann das gewesen ist. Dann kam 89 der nächste Crash, und dann kam 2005 oder so noch einer oder 2001, ich bin nicht ganz sicher. Und dann natürlich der berühmte Finanz- und Wirtschaftscrash, der durch diese Schrottimmobilienfinanzierung ausgelöst wurde. Das war 2007 oder 2008, als das
Acht, ja.
Ganze losging.
Ja,
Ja,
absolut.
und dann sagen ja viele Leute, auch Kruse-Krings vertritt diese Theorie, dass der nächste Zusammenbruch eigentlich wohl so um 2019 unvermeidbar gewesen ist, weil man ja nichts repariert hat. Man hat das ganze System ja weiterlaufen lassen. Man hat, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, dicke Backen gemacht. Frau Merkel und Herr Steinbrück haben sich hingesetzt und hingestellt und haben gesagt, ah, das passiert mir wieder. Wir werden jetzt aber aufpassen und die werden aber alle teuer bezahlen. Nein, nichts ist passiert,
Genau.
weil diese Truppe die Lufthoheit über insbesondere auch die Politik hat im Rahmen der Davos-Clique. Nichts
Ja,
ist passiert.
und UBS wurde auch gerettet mit den Steuergeldern von der
Ja.
Schweiz. Mit, ich glaube, 4 Milliarden wurden die gerettet. Klar, man wurde wahrscheinlich auch so wieder zurückbezahlt, aber egal. Man hätte damals einfach die verschiedenen Banken an die Wand fahren sollen und dann
Ja.
hätte man neu anfangen können. Da ist, wie du sagst, ist nichts geändert worden. Und ich denke, wir sind immer noch voll in dieser Krise, seit 2008 und keiner merkt es.
Wir sind viel tiefer reingerutscht. Die Eigenkapitalanforderungen, also es bedeutet, eine Bank kann nicht beliebig viel Geld an Krediten rauslegen, sondern sie muss ein gewisses Teil an Sicherheit, an eigenem Geld sozusagen da haben. Die betrugen nach, ich glaube, Basel II oder was das war, 8%. Also wenn du, was weiß ich, für wie viele Milliarden an Krediten draußen hast, dann musst du 8% dagegen an Kernkapital, sagt man dazu, harten Kernkapital haben. Das gibt es schon lange nicht mehr. Inzwischen ist es faktisch so, dass die Banken keine Sicherheiten mehr brauchen, sondern können machen, was sie wollen. Sie können Geld drucken ohne Ende. Wieder sind wir bei der Frage angekommen, was passiert, wenn uns jetzt alles um die Ohren fliegt? Das werden ja die Banken sein. Es wird wieder die Deutsche Bank sein. Das hatten wir neulich schon mal. Die entscheidende Frage ist, wer soll denn diesmal zahlen?
Ja.
Wieder der Steuerzahler oder lässt man diese Truppen dann endlich vor die Wand fahren? Wir sind der Auffassung, man lässt diese Banken dann endlich vor die Wand fahren und räumt vollständig auf. Dafür müssen wir uns in Position bringen, aber wir müssen dazu dann eben auch mit Konzepten kommen für ein komplett neues System, weil das alte, das haben wir ja nur mehrfach gesagt,
Geht nicht.
nicht mehr zu retten ist. Wir brauchen ein neues Gesundheitssystem,
Absolut.
Wirtschaftssystem, Justizsystem und auch Bildungssystem. Ja, ansonsten werden wir immer wieder die Verluste sozialisieren sehen,
Absolut.
wir sie also bezahlen und die Gewinne werden privatisiert. Also die Leute, die uns beklauen, um es mal platt zu sagen, die gehen mit ihrem Geld nach Hause. Oder die Süddeutsche hat es mal so beschrieben, steigen in den letzten Flieger, um auf ihre Privatinsel zu kommen, während hinter ihnen alles in Feuer und Flammen aufgeht. Ja.
Stichwort Schweiz vielleicht noch. Ich kann noch sagen, wir haben diese Woche eine Impfwoche wird jetzt eingeführt. Das ist unglaublich. Der Hauptbahnhof Zürich wird ein Impfdorf erstellt mit Konzerten. und das auf allen zulasten des Steuerzahlers. 80 sogenannte Prominenten haben sich bereit erklärt, das zu unterstützen. Und da muss ich einfach sagen, wo und warum geht es da eigentlich noch um die Krankheit oder um die Gesundheit? Das kann ich dann nicht mehr nachvollziehen. Ein Impfdorf und da wird dir übel. Jemand hat da mal irgendein Video gemacht, ein sehr lustiges Video, also wirklich ein sarkastisches Video. Ein Impfdorf auf Hauptbahnhof Zürich. Dann hat sie gesagt, die Frau Rickli, das ist ja auch glaube ich, Gesundheitsdirektorin in Zürich. Ja, da können wir vielleicht die Leute aus anderen Kantonen und auch andere Touristen noch motivieren im Impfdorf. Und da kann man dann da zusammen etwas trinken und da kann man sich dann auch sumpfen lassen. Tja.
Ja, drink the Kool-Aid, so ein Impfdorf, so, man könnte auch vielleicht so ein bisschen daran denken, dass es ja schon mal so einen gegeben hat. Das war Jonestown und dieser berüchtigte Mr. Jones, der dann mit 700 Leuten, Followern, irgendwo in Guyana sich und die anderen umgebracht hat. Naja,
Ja.
wir wollen es nicht vertiefen, jeder hat
Naja.
da seine Meinung, aber
Ja.
das hört sich ganz nach Disneyland für Suizidale an. Die Geschichte von Kluse-Krings endete dann so ein bisschen in einer Darstellung, wie hoch die Verschuldung gewesen ist über die letzten 100 Jahre oder so. Hat er so eine Grafik aufgemalt. Das ist schon ziemlich böse, was man da sehen konnte. Und da war eins ganz klar. Schon nach der Finanz- und Wirtschaftskrise ist die Verschuldung gestiegen ohne Ende, weil ja all dieses gedruckte Geld letzten Endes vom Steuerzahler zu bezahlen sein wird. Und das geht schon lange nicht mehr. Es geht schon lange nicht mehr. Und dann ist bei Corona das Ganze nochmal steil nach oben geschossen. Vorher lief es normal. Vorher hast du gesehen, so zwischen 1900 und 1910 gab es so eine 10-prozentige Verschuldung. In den USA hat er da, glaube ich, betrachtet. Das war alles gut zu vertragen. Inzwischen sind wir bei einem Vielfachen dessen. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, aber es ist ganz offensichtlich für jeden, der sich's anguckt, dass das auf keinen Fall zu bezahlen ist, dass es also einen Crash geben muss. Die Frage ist, wer diesmal bezahlt. Covid, so sagt er, wurde benutzt, um neues Geld drucken zu können. Seit 2018 hat es aber verschärfte Warnungen gegeben vor der nächsten Bubble. Habe ich auch gesehen. Ich kriege ja immer noch so ein paar Banker-Newsletter. Das ist, jeder weiß das, nur die Bevölkerung nicht. Das wird natürlich auch dazu führen, dass all das, was wir als sicher annehmen, Renten zum Beispiel, natürlich nicht bezahlt werden kann. Wie soll denn eine Rente bezahlt werden, wenn das, sagen wir mal, es ist eine Betriebsrente, ist ja auch egal, ob es eine Betriebsrente ist oder eine Staatsrente. Das Geld, was eingesammelt wird, muss ja irgendwie so angelegt werden, dass es Rendite bekommt. Wie kriegst du eine Rendite, wenn es keine Zinsen mehr gibt? Das ist ja eine einfache Frage, die auch einfach zu beantworten ist. Naja, Lee Dundas hat dann über diesen Walkout gesprochen. Der soll, ach, jetzt sehe ich es, doch, das ist morgen, November, der 8. November. Sie sagt, es musste jetzt was passieren. Hier wird ein Game of Chicken gespielt. Ja, das schließt so ein bisschen an die Tatsache, dass es einen Crash geben muss. Jetzt muss aber vorher irgendeiner sich rühren, damit er das Heft in die Hand nimmt. Wir können nicht nur reagieren, wir müssen agieren. Und deswegen sagt sie, machen wir das alles. Simone Gold unterstützt das, Bobby Kennedy unterstützt das. Und zwar richtet sich dieser Walkout gegen diese Zwangsimpfung, die faktisch ja existiert, weil sehr viele Unternehmen die einführen müssen. Es gibt da hohe Strafen, 25.000 Dollar für Unternehmer, die noch irgendeinen nicht geimpften Arbeitnehmer beschäftigen in den USA. In den USA kriegt man das aber nicht so leicht über die Bühne, weil da eben die Gesellschaft so ungefähr 50-50 gespalten ist. Die Republikaner ganz überwiegend, aber nicht ausschließlich, gegen die Maßnahmen, weil sie sagen, das ist der totale Wahnsinn, weil sie auch immer besser verstehen, dass es nicht nur Wahnsinn ist, sondern tödlich ist. Und die Demokraten ganz überwiegend auf der Linie dieses Menschen, von dem sie glauben, dass das ein lebendiger Präsident ist. Ja, sie geht davon aus, dass vielleicht sogar die Hälfte der Workforce, also der Arbeitnehmerschaft, tatsächlich die Arbeit niederlegen werden. Sie geht davon aus, dass innerhalb der Workforce in den großen Corporations bis zu 70% oder mehr gar nicht geimpft sind und auch nicht sich impfen lassen wollen, sodass da eine hohe Motivation vorhanden ist, sich an diesem Walkout zu beteiligen, um zu zeigen, wir machen nicht mit, es reicht uns. Ja, sie hofft, dass das sogar weiter um sich greift. Das muss auch nicht nur der 8. November sein, das sollte ruhig weitergehen, weltweit. Ja, der 8., so hat sie gesagt, der 8. November ist ein Soft-Date. Oder hat sie das, kann sein, ich habe ja aufgeschrieben, 8. Dezember, vielleicht wollen die das jeden Monat machen. Es ist jedenfalls so, dass sie der Auffassung ist, dass die andere Seite ihre Karten alle ausgereizt hat. They have overplayed their hand. Sie sind zu weit gegangen. Inzwischen gibt es Demonstrationen, wo sogar die inzwischen von unserer kritischen Seite her gescholtenen BLM, Black Lives Matter, Leute sagen, wir machen bei euch mit. Die gehen dann Arm in Arm, marschieren sie da rum, weil sie sagen, wir werden gegeneinander aufgehetzt. Aber der wahre Feind sind diese Global Corporations, diese Global NGOs, die von all dem profitieren. Ist ja ganz einfach. Follow the money, dann weißt du auch, wer
Absolut.
verantwortlich ist und wer der wahre Feind ist. Sie sagt, das sind die Final Death Throes, mit denen wir es hier zu tun haben, dass die andere Seite also kurz vorm Zusammenbruch ist. Die Blue Collar Groups, das sind die Arbeitnehmer, die echten Arbeiter, die also wirklich noch an irgendwelchen Maschinen rumschrauben oder Autos zusammenbauen, die wissen ganz genau, was sie tun. Und da gibt es sehr, sehr viele, die insbesondere Minorities beschäftigen, also Schwarze oder Latinos beschäftigen. Und das ist die Gruppe, die am wenigsten geimpft ist, in Anführungsstrichen geimpft ist. Ja, die Gerichte, sagt sie, ebenso wie wir, die sind zwar in den USA, gibt es etliche, die durchaus noch handlungsfähig sind, aber ich habe ihr dann gesagt, bei uns kannst du glatt vom Gegenteil ausgehen. Wir werden ja sehen, ne? Am Dienstag ist die mündliche Verhandlung in der Sache gegen Drosten. Mal sehen, ob der Rechtsstaat auch nur noch Fragmente sind, aus Fragmenten besteht, in denen keinerlei Leben mehr steckt oder ob noch ein bisschen was geht. So oder so werden wir etwas erfahren. Aber die Gerichte folgen normalerweise nur dem Court of Public Opinion, ne? Also die öffentliche Meinung. Die öffentliche Meinung, die am Ende auch eine Gerichtsentscheidung ersetzen kann, mal sehen, wie weit das geht, das testen wir demnächst mal aus. Diese öffentliche Meinung muss den Takt vorgeben, dann folgen die Gerichte. Aber sie sagt, you can't hold a good person down. Ja, so ist das. Einen guten Mann, eine gute Frau kann man nicht unten halten. Berühmter Sänger Eddie Money hat mal ein Lied gesungen darüber.
Und
You can't keep a good man down.
sonst Let's Go Brandon ist jetzt auch ziemlich in, oder?
Ja.
Also hier
Ja,
ist nicht.
apropos, ich habe danach haben wir noch ein, zwei Videoclips eingespielt. Eins davon ist ein amerikanischer Country-Sänger, der heißt Blind Joe, weil er wirklich blind ist. I won't comply. Wirklich cool, muss ich sagen. Es gibt ja viel Zeug, wo man sagt, na ja, ganz nett, aber das ist richtig gut. Haben wir am Ende jedenfalls gespielt.
Was
Danach
du,
kam.
die Frage ist ja wegen Let's Go Brandon, weil da habe ich einen von Mark Mobil einen Bericht auch in meinem Kanal gepostet. Er ist der Meinung, dass es eventuell auch so geplant ist, dass sie jetzt das Let's Go Brandon sogar pushen, dass sie den beiden absagen und dann die Harris kommt. Das ist ja, könnte ein Teil des Planes sein. Wie siehst du das?
Ja, das ist, so würde Bobby Kennedy sagen, das ist Spekulation, an der ich mich nicht beteilige, aber ich halte es für plausibel. Ich halte es für plausibel. Durchaus.
Bin ich gespannt, wie es weitergeht.
Ja, danach kam Professor Dr. Jay Bhattacharya, Medizinprofessor an der Stanford University, Epidemiologe, Gesundheitsökonom und Public Health Policy Expert, der sich besonders mit also mit infektiösen Krankheiten und der besonders vulnerablen Population beschäftigt, Co-Autor und Unterzeichner der Great Barrington Declaration. Da sind auch Leute drin wie Dr. Martin Kulldorff und Dr. Gupta. Er hat sich insbesondere mit dem völlig fehlgeschlagenen Approach, trotz vorheriger Warnungen, völlig fehlgeschlagenen Approach für diese einheitlichen One-Size-Fits-All-Anti-Corona-Maßnahmen befasst. Er arbeitet sehr eng zusammen mit John Ioannidis, Professor John Ioannidis, einer der meistzitierten Wissenschaftler überhaupt. Er ist in Stanford. Ioannidis ist der, von dem ich zuerst erfahren hatte, als ich im April Näheres wissen wollte, bevor ich mein erstes Video gemacht habe, habe ich ja Wolfgang gefragt und er hat gesagt, hey, guck doch mal bei dir um die Ecke. Wir waren ja damals noch auf der Ranch, das ist ja nur ein paar Meilen entfernt. Guck doch mal in Stanford, da ist John Ioannidis. Dann habe ich die Videos von ihm gesehen, dann auch von Professor Mike Leavitt. Mit denen arbeitet Jay Bhattacharya sehr eng zusammen. Ist aber auch geimpft, sagt er. Ne? Und ich glaube, er hat das nicht so gesagt. Also er wird auf keinen Fall seine Kinder impfen lassen. Er ist völlig gegen den Impfzwang. Er ist dafür, dass hier eine öffentliche Diskussion geführt wird. Ich glaube, er bereut das inzwischen. Ist aber trotzdem immer noch der Meinung, Impfungen können schon ihren Sinn haben. Aber diese hier weiß er nicht mehr so genau, was er dazu sagen soll. Auf keinen Fall darf es eine Zwangsimpfung geben. Er geht davon aus, dass die Infection Fatality Rate, also die Infektionssterblichkeitsrate, bei 0,2 Prozent liegt. Also ich glaube, Ioannidis kam auf 0,15, die WHO kam auf 0,14. Also so ungefähr ist das immer noch entsprechend der Grippe. Und wenn man das nimmt, dann kann man sagen, okay, es gibt ja auch eine Grippeimpfung, also kann man sich auch dagegen impfen lassen. Also so auf dieser Logik schon. Aber die nächste Stufe ist dann schon ein bisschen anders. Warum werden die Leute gezwungen, sich impfen zu lassen? Bei einer Grippe ist das auch nicht so. Und die Krankheit ist nun mal nicht gefährlicher, hat auch er festgestellt. Gefährdet sind die Älteren. Die vulnerableren Leute sind diejenigen, deren Immunsystem schon kaputt ist oder jedenfalls beschädigt ist. Ist ja nicht notwendigerweise kaputt. Also die über 70- oder 80-Jährigen, aber darunter. Und je weiter man runtergeht bis zu den Kindern, da gibt es überhaupt keine Gefährdung, sondern bei den Kindern bis, ach, ich würde sogar sagen, bis 20 oder so, locker ist eine statistische Wahrscheinlichkeit von null als Gefährdung zu erkennen durch dieses Virus, was immer es ist. Wir wissen es ja immer noch nicht genau. Also die richtige Policy Response, so sagt er, wäre eine Focused Protection gewesen, also ein gezielter Schutz für diejenigen, die ihn wirklich brauchen, nämlich genau diese vulnerable Gruppe. Aber man kann doch nicht die ganze Gesellschaft lahmlegen, disrupting the entire society, weil das beschädigt doch alles und jeden, anstatt eines gezielten
Ja,
Schutzes.
aber Rainer, wir wissen ja beide, dass mit der vulnerablen Gruppe bin ich bei dir, aber in der Studie sind genau die nicht dabei gewesen. Also,
Das ist der Punkt.
und
Und
das ist der.
auch die schwangeren Frauen sind nicht dabei gewesen, auch die Kinder sind nicht dabei gewesen. Es ist einfach der absolute Superhammer, was hier passiert ist. Aber wir können uns das lang und breit gegenseitig erzählen. Wir wissen das längst. Entscheidend ist, dass die 40%, die vielleicht doch noch ansprechbar sind, und Jay Bhattacharya gehört ja in gewisser Weise dazu, der weiß nur mehr, ne? Die 40%, die sagen, also ein bisschen so ganz astrein ist das nicht. Entscheidend ist, dass die all diese Fakten auch verstehen. Jay Bhattacharya hat das verstanden und ich glaube, er ist der festen Überzeugung, nee, ich glaube nicht, ich weiß, er hat es uns ja gesagt, der festen Überzeugung, dass diese Maßnahmen katastrophal waren. Das hat er mehrfach gesagt.
Ja, weißt du, geht es darum, ich habe immer noch Hoffnung, dass ab und zu mal jemand Neues zuschaut und darum lasse ich mal sowas fallen, dass vielleicht der eine oder andere sagt, ups, jetzt will ich das mal überprüfen, was sie da sagen und eben das selber recherchiert. Das gleiche mit der Kontrollgruppe, das hatte ich vorher auch nicht gewusst, es gibt in der Studie immer diese Placebo-Gruppe, die ja dann nicht den echten Impfstoff bekommen, zum Schauen, wie ist, das sollte ja eine blinde Studie sein, da haben ja auch viele Fehler gemacht, das ist ein anderes Thema. Aber die, die das noch nicht wissen, 95% der Kontrollgruppe sind mittlerweile geimpft. Und
Genau.
wie bitteschön, und die Studie soll ja noch bis 22, 23 dauern, soll
24.
24 jetzt, oder was? Oh, haben Sie es verlängert? Okay, einfach die Studie ist immer noch am Laufen. Wie bitteschön sollst du eine Studie überprüfen können, wenn du keine Kontrollgruppe mehr hast? Also, das einfach mal so großes Fragezeichen. Tja.
Also, nee, die meisten sind, du hast recht, die meisten enden in 23,
23.
aber das heißt doch, dass wir Teil eines Experiments sind. Ne? Das ist doch
Absolut.
das. Normal ist, dass nach Abschluss der Studie das Medikament auf den Markt kommt und genehmigt wird. Hier sind wir noch mittendrin in den Experimenten. Noch dazu mit sogenannten Impfstoffen, die keine sind. Ja, er sagt, alles wird überdeckt durch das berüchtigte Precautionary Principle. Also, In dem Moment, wo du sagst, nein, es ist doch Corona, wir müssen doch vorsichtig sein, precautionary principle, wir müssen doch vorsichtig sein, alles überdeckt, dass da fragt keiner mehr nach, ist das wirklich so gefährlich? Die haben nachgefragt, John Ioannidis und er, und beide kommen zu dem Ergebnis, es ist nicht gefährlicher als eine Grippe. Haben auch damals schon im März, da habe ich das erste Mal bei denen gesehen, haben sie festgestellt, dass es schon Immunität gab in einem County, nämlich in Santa Clara County, schon Immunität gab. Ich glaube, fast 3% oder so. Das heißt, da gibt es schon Menschen, die offensichtlich gegen dieses angeblich neue Virus immun sind. Inzwischen, da komme ich gleich drauf, gibt es Hinweise darauf, dass es schon viel früher solche Immunität gegeben hat. Und die Schäden, sagt er, die dadurch eingetreten sind, dass man hier überhaupt keinerlei Diskussion mehr zulässt, sondern einfach nur brutal draufhaut auf Leute, die eine andere Meinung vertreten. Die Schäden sind unübersehbar. Deferred Screening, also die ganzen präventiven Maßnahmen, dieses Mammographie und was weiß ich nicht alles an Krebsvorsorgemaßnahmen, das alles wird Leben kosten. Sehr viele Krebsarten, eigentlich alle schießen in die Höhe, weil sie nicht behandelt werden oder nach Impfung in die Höhe. Das ist ihm auch schon aufgefallen. Eine Menge Menschen, einer in vier Menschen in den USA nach der jüngsten Studie, denkt an Suizid. Man erreicht also exakt das Gegenteil von dem, was man erreichen wollte. Die Maßnahmen sind das eigentlich Tödliche, nicht die Krankheit.
Ja.
Ja, elective surgeries, diese ganzen Eingriffe, die man möglicherweise auch ein bisschen später machen kann oder die man sich aussuchen kann, die nicht zwingend notwendig sind, das wird alles nach hinten geschoben und das führt natürlich alles zu großen Schäden.
Absolut.
Über Nacht haben 100 Millionen Menschen sind in tiefste Armut gestürzt worden, weniger in den entwickelten Ländern, in den sogenannten entwickelten Ländern, da wird das erst noch kommen, aber in den weniger entwickelten Ländern. 80 Millionen haben Food Emergency, haben also nichts mehr zu essen. Es gibt eine ganz kleine Gruppe von Menschen, sagt er, und das ist genau das Problem, die die Diskussion dominieren. Das sind die Virologen. Und die wiederum haben einfach, und die Epidemiologen auch, die haben einfach nicht das ganze Bild. Sie sehen nur ihren kleinen Kram als Kellerassel, da unten würgen sie vor sich hin, können nicht mal ansatzweise erkennen, was das, was sie vorschlagen. Drosten ist derjenige, der als Chef-Virologe, als wichtigster Regierungsberater in Deutschland den Lockdown erzwungen hat, indem er gesagt hat, entweder er macht das oder er nimmt die Wissenschaft nicht mehr ernst. Also wenn ein Regierungsberater sowas macht, geht er weit über das hinaus, was
Ja,
er darf.
absolut,
Was
absolut.
dadurch angerichtet wurde, das wird irgendwann jemand bezahlen müssen und wird dafür sich verantworten müssen.
Nein,
Jedenfalls, ja.
ich hab hier noch eine Zusammenfassung, und ich toll finde von diesem, also die ganze Pandemie kann man so zusammenfassen. Stell dir
Ja.
vor, dass die Chance 99,97% beträgt, dass du nicht in die Hose scheißt. Aber du wirst gezwungen, Windeln zu tragen. Für alle Fälle aus Solidarität. Jetzt stell dir vor, dass du Windeln auch tragen musst, damit sich die Nachbarn nicht in die Hosen scheißen.
Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das passt. So ein Kram kann nur dabei rauskommen, wenn jemand, der nur ein ganz verengtes Blickfeld hat oder der gekauft worden ist, als Chefberater in der Gegend rumläuft, ne? Du brauchst, wenn du solche Maßnahmen, die so disruptiv sind, dass sie faktisch die Demokratie on hold packen, 80% der Grundrechte sind außer Kraft gesetzt. Wenn du sowas machst, dann kannst du doch nicht nur einen Virologen, der da unten im Keller rumsurft, zu Wort kommen lassen. Dann musst du wissen, was sagen die Psychologen, was sagen die Psychiater dazu, was sagen die Ökonomen dazu, was sagen die Juristen dazu, was sagen die Soziologen dazu. Nein, hier
Nein.
wird ein total verengtes Blickfeld gewählt, zielgerichtet, weil man eben wollte, dass es so kommt und von Anfang an alles andere ausschließen wollte. Ja, warum wurde dieser außergewöhnliche Approach gewählt? Ja, man hat einmal gesehen, China hat einen Lockdown gemacht, das scheint ja funktioniert zu haben. Und man hat andererseits gesehen, Italien, ach du liebe Güte, da sterben ja alle. Wir wissen inzwischen, was los war. Da sind die Zahlen gefälscht worden für die Epidemievorbereitung aus 2006. wo das letzte Mal eine Übung stattgefunden hatte, wurde 2016 gemacht. Dadurch waren die Ärzte alle unvorbereitet, dann massenhaft Falschbehandlungen, die tödlich waren. In den USA dasselbe übrigens, in New York. Remdesivir wurde als das Mittel der Wahl empfohlen. Alle sollten das verwenden. Es war aber tödlich. Es war ja aus einer Studie vorher rausgeflogen, weil es alle Leute umgebracht hat oder einen Großteil der Leute umgebracht hat. Ja, ja. Jedenfalls absolutely devastating experience für die Wissenschaft. Die 2,8 oder so waren das Prozent der Bevölkerung in Santa Clara, die schon im April 2020 Antibodies hatten, deuten darauf hin, dass die Immunität schon wesentlich weiter fortgeschritten war, als irgendjemand geglaubt hat, wurde aber nicht zur Kenntnis genommen. Katastrophaler Fehler, sagt er, von Fauci, auf den wir dann noch kommen werden. Eine absolut dumme Entscheidung durch die kalifornische Regierung, alles zu schließen. In Florida, das wissen wir inzwischen, so viel ist ja durchgedrungen, hat es überhaupt keine Maßnahmen gegeben. Im Gegenteil, Ron DeSantis, der Gouverneur, hat sich von Jay Bhattacharya beraten lassen. Ich habe das Interview gesehen und da sieht es in gar keiner Weise schlechter aus, sondern besser aus als in Kalifornien, wo der Gouverneur wahrscheinlich mit einem gefakten Recall immer noch im Amt ist, Gavin Newsom. Da. Also, er sagt, wir brauchen eine echte Autopsie dieser Politik. Eine echte Untersuchung, Autopsie hat das genannt, dieser Politik. Aber wir brauchen diesmal neutrale Leute, die das überprüfen und nicht Leute, die zielgerichtet immer dieselbe Richtung arbeiten, sodass das Ergebnis schon feststeht. Ja, wir mussten das kurz unterbrechen. Dann waren wir am Ende mit ihm. Er musste rein wegen der Zeitverschiebung. Kluse-Krings hatte noch ein bisschen was zu erzählen. Die Corona-Krise, sagt er, gab denjenigen, die ohnehin schon immer an die Macht wollten, die Gelegenheit, sich zu inszenieren. Das wurde betrieben durch die, so hat er es geschildert, sind nicht meine Worte, durch den rechtslastigen Bayerischen Rundfunk, rechtslastigen Deutschlandfunk und so weiter. Ja, und seine Hypothese ist, dass das chinesische Modell immer mehr hier im Westen übernommen wird, weil es angeblich funktioniert. Wir haben ja, weiß ich, ob das, du hast das vielleicht auch mitgekriegt, Robert Habeck von den Grünen hat ja in einem Interview ganz offen mit denen sympathisiert, gesagt, ist das nicht vielleicht besser als in Demokratien? Die Demokratie ist viel zu langsam. Ja, man fragt sich, warum so einer überhaupt noch Politiker ist. Brauchen wir also eine komplette Stilllegung der Zivilgesellschaft, wie wir sie jetzt haben? Natürlich brauchen wir das nicht. Das haben wir eben schon von Jay Bhattacharya gehört. Es hätte einen gezielten Schutz der wirklich Gefährdeten geben müssen. Aber, und so bin ich übrigens auf das Jahr 2024 gekommen, die Regierung, die Bundesregierung hat einen Werbevertrag für die Panikmache. Wir mussten ja aufgrund des Panikpapiers, aufgrund der Empfehlungen von ein paar Psychopathen, die gesamte Bevölkerung in Panik versetzen. Die Bundesregierung hat mit der Agentur Scholz und Friends einen Werbevertrag geschlossen über mindestens 22 Millionen Euro, wahrscheinlich mehr. Und der läuft bis 2024. Komisch, ne? Geht die Pandemie bis 2024 oder wird die eine Pandemie von der nächsten abgelöst? Wir wissen es nicht. Jetzt gehen aber immer mehr Leute von der Fahne, die sich nicht mehr beeindrucken lassen von den Masken, trotz der insgesamt Feigheit des Volkes. Die Wahlen zeigen das. Wir sind ja schon so ein bisschen, nicht wirklich, aber so ein bisschen in Richtung Weimarer Verhältnisse, völlige Zersplitterung mit ganz vielen Parteien gerutscht. Wir haben jetzt immer mehr Lieferengpässe. Wir haben Ressourcenknappheit. Wir müssen mit Stromabschaltungen rechnen, Ausgangssperren rechnen und mit Betriebsschließungen, die dann möglich sein werden aufgrund dieser Lieferengpässe. Sollten uns jetzt überlegen, hat er ja wohl recht, sollten uns jetzt überlegen, wie wir uns darauf vorbereiten. Die Gaspreise, also auch die Inflation, die in Wahrheit viel höher ist, wahrscheinlich schon Richtung zweistellig läuft, oder schon zweistellig ist. Auch das erfahren wir nicht. Wir haben offiziell, glaube ich, eine Inflationsrate von 4% jetzt, aber da wird einiges rausgerechnet. Zum Beispiel die Öl- und Benzinpreise, die ja exzessiv in die Höhe geschossen sind. Ja. Die offizielle Vorhersage in den USA, jetzt kommen wir in die nächste Katastrophe, ist, dass nämlich Klimakatastrophe, dass wir wärmere Temperaturen haben als die durchschnittlichen. Jetzt plötzlich, weil das muss ja zu Ihrem Katastrophenszenario passen und muss dann die Erhöhung der Preise für Öl und anderes Heizmaterial begründen, jetzt plötzlich ändern Sie dieses offizielle Narrativ und sagen, nein, es wird einen sehr kalten Winter geben. Hat er auf die Karten geguckt, stimmt gar nicht. Also hier wird argumentiert, wie es gerade passt, aber nicht mehr mit der Wahrheit, schon lange nicht mehr. Ja. Wolfgang hat dann sehr viel dazu erzählt, auf sehr viele Zuschauerfragen offenbar geantwortet. Was ist denn nun eigentlich mit diesen ganzen Impfungen? Wir haben doch auf der einen Seite haben wir eine natürliche Immunität, aber dann gibt es ja auch noch die durch Impfung induzierte Immunität. Und er hat sich mit der natürlichen Bioimmunität beschäftigt. Da kannst du eine Immunstärkung betreiben, indem du zum Beispiel in den Wintermonaten, wenn zu wenig Sonne da ist, dann wird nicht mehr Vitamin D hergestellt, dann nimmst du eben davon zusätzlich was, nimmst von Zink was, das ist Immunstärkung. Mhm. Du kannst aber auch mit Impfstoffen rangehen. Diese Dinger haben wiederum Adjuvantien, das sind Impfstoffverstärker. Und selbst die Impfstoffe, von denen man sagt, die sind eigentlich harmlos, weil sie nicht RNA oder irgendwas enthalten, haben immer Adjuvantien drin. Früher hat man sich immer Gedanken gemacht, wie kriegt man den Kram wieder raus? Wie leite ich beispielsweise Aluminium? Das ist eins von diesen Adjuvantien. Wie leite ich das wieder aus dem Körper aus? Ja, und nun kommen wir eben dazu, dass wir zusätzlich zu den sogenannten normalen Impfstoffen zusätzlich die Gentechnik haben. Das, was hier mit mRNA-Impfstoffen passiert, also insbesondere BioNTech, Pfizer und Moderna, das ist eigentlich Gentherapie. Das ist nur eben die Definition jetzt plötzlich geändert worden. Und das alles, obwohl wir schon lange Herdenimmunität haben, obwohl wir diese berühmte Kreuzimmunität haben, weil die Coronaviren, vier davon sind schon endemic, hat Mike Eden uns erzählt, sind also seit Jahrzehnten unter uns. Die sind sich so ähnlich, dass wenn du eins davon schon mal erlebt hast und im Rahmen einer Viruserkrankung überstanden hat, dann erinnert sich der Körper dran und kann auch damit umgehen. Trotzdem haben wir das jetzt. Die sind überwiegend sehr toxisch, insbesondere diejenigen, die dir das Spike-Protein in den Körper jagen. Er hat sich mit den ganzen Impfstoffen im Detail beschafft. Da sollte sich der jeder selbst angucken. Da gibt es Sinovac aus China, Novavax aus den USA. Auch das sind gentechnische Veränderungen, weil da Adjuvantien drin sind, die auf dieser Basis arbeiten. Ja,
das alleine, ganz schnell noch einen Satz zu den Antikörpern, das alleine ist ja der Skandal schlechthin. Wenn du ein Gesundheitsminister wärst aus Deutschland, dann würdest du doch sagen, hey Leute, jetzt machen wir einen flächendeckenden Test. Lass uns sagen, 10.000 Menschen testen, Zufallsgenerator, wie sieht's aus mit der natürlichen Immunität? Und dann würde man feststellen, ups, die ist ja extrem hoch, davon bin ich überzeugt. Und da könnte man immer noch abstimmen, jetzt unabhängig, was diese Möchtegern-Spritze wirklich anrichtet, kann man immer noch entscheiden, was brauchen wir dann für eine Immunität? Früher hat man gesagt 50-60%, dann ist die Sache gegessen. Und jetzt reden die von 70-80-90%. Da kann das alleine schon was nicht stimmen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Da brauchst du kein Experte zu sein.
Ja, das ist dieses Bild mit dem Esel, dem eine Karotte vorgehalten wird. Die kann er nie erreichen. Ne? 50%, 60%, 70%. Er kommt immer näher, aber er kommt nicht näher, weil man immer wieder denselben Abstand herstellt, indem man sagt, so jetzt 90%, jetzt 100%. Ja. Der verrückt gewordene Herr Wieler hat ja gesagt, 100% der Menschen, alle Menschen müssen jetzt geboostert werden. Ach so, zum Abschluss, Wolfgang hat auch noch auf eine Forsa-Umfrage hingewiesen. Die Ungeimpften, die bisher Ungeimpften, die wollen sich auch nicht impfen lassen. 65% der Ungeimpften ganz bestimmt nicht, weitere 23% eher nicht. Nur 5% sagen, na, vielleicht doch. Also die Stimmung ist eindeutig. Und wie die auf solche Impfangebote in Anführungsstriche oder Impfzwang-Androhungen reagieren, das wird spannend sein.
Ja. Aber übrigens, da kann ich noch was dazu sagen. Das habe ich heute bekommen. Der neue Trick zur Pandemie der Ungeimpften. Weißt du, wie der geht?
Nee.
Also, ich lese das mal vor. Ich muss schauen, dass ich da nichts... Da, ja genau, eine Ärztin sagte, dass zum Beispiel hier in XXX die Personen, die wegen Covid auf Intensiv liegen, ungeimpft sind, aber die sind nur deshalb in diesen Statistik geraten, weil sie Ü70 sind. Die über 70-Jährigen sind ja in der Gruppe, die zuerst doppelt geimpft wurden. Ist also weit über 6 Monate her. Sie haben eine offizielle Empfehlung für die dritte Impfung. Fehlt ihnen der dritte Pieps, gelten sie inzwischen wieder als ungeimpft.
Genau. Und das ist auch Thema in irgendeiner Bild-TV-Diskussion gewesen. Diejenigen, die sich zweimal impfen lassen haben, selbst die stehen jetzt da und sagen, ey Mann, hier stimmt doch irgendwas nicht. Ja, genau, hier stimmt irgendwas nicht. Wir sind dann zu Dr. Klaus Köhnlein und Thorsten Engelbrecht übergewechselt. Da, die fingen aber nur an mit ihrer Geschichte der Impfungen sozusagen. Und dann mussten wir schon unterbrechen, weil Bobby Kennedy reinkam, der wegen der Zeitverschiebung und weil er natürlich wenig Zeit hat, weil er ja am laufenden Meter unterwegs ist, der wegen der Zeitverschiebung ein bisschen früher dran war. Der hat dieses neue Buch über Fauci geschrieben. Ich glaube, das Ding heißt The Real Anthony Fauci. Fauci in 2002, schon nach den Anthrax-Attacks, hat er das erste Mal Furore gemacht, weil ich habe gesagt, weißt du, Anthony Fauci kennt in Europa eigentlich keiner, jetzt durch die Krise, aber vorher war der hier weitgehend unbekannt. In den USA allerdings ist er schon seit 50 Jahren im Geschäft. Der Mann ist jetzt 80. Er hat damals schon bei den Anthrax-Attacks einiges falsch gemacht, grob falsch gemacht. Und hat nach diesen Anthrax-Attacks allerdings sehr viel mehr Geld gekriegt. Wie kann das sein? Also, Anthrax, das ist nach 9-11 war das. 9-11, dieser Angriff, oder möglicherweise war es ja auch eine False Flag, wie uns Ole Dammegat gesagt hat, aber dieser Angriff auf die beiden Türme, die Twin Towers da im World Trade Center. Danach, ich glaube 14 Tage später, ich weiß es nicht ganz genau, gab es Anthrax, das ist so ein ziemlich böses Gift, Attacken auf den Kongress. Gemeint waren wahrscheinlich zwei Senatoren, die nicht einverstanden waren mit den nach 9-11 verschärften Sicherheitsmaßnahmen. Die sind damit auf Linie gebracht worden. Und da hat man diese Anthrax-Attacks genommen, das Verteidigungsministerium, das Pentagon, genommen zur Begründung dafür, man braucht jetzt richtige Bio-Weapons, Bio-Warfare-Spezialisten. Und das sollte Tony Fauci machen. Ich hatte nämlich ursprünglich gefragt, ist das wirklich wahr? Das hatte ich ja in seinem Buch gelesen, dass Tony Fauci der bestbezahlte Mitarbeiter im öffentlichen Dienst ist, dass er mehr Geld verdient als der Präsident. Das ist so. $447.000 im Jahr verdient der Mann. Und er hat damals bei Anthrax, als es dann um Bioweapons gegangen ist, man gesagt, uiuiui, man sieht ja, wie gefährlich das alles ist. Das hier ist der Spezialist. Da hat er einen 80-prozentigen Raise gekriegt, weil er Bioweapons-Forschung gemacht hat. Und das ist der Grund, warum er weiterhin auf Bioweapons-Forschung besteht, weil sonst verliert er ja seine 68% Erhöhung, die er damals bekommen hat. Deswegen macht er diese ganzen Gain-of-Function-Experimente. Er kriegt insgesamt 1,4 Milliarden Dollar, also nicht er persönlich, sondern er kann 1,4 Milliarden Dollar für diese Bioweapon-Forschung benutzen. Was er macht, so sagt es Bobby Kennedy, ist komplett verrückt, completely insane. In 2014 hat es im Rahmen der Biowaffenforschung drei schwere Unglücke gegeben. In einem Fall stand die Tür eines Kühlschranks irgendwo unten im Keller, ich glaube, es war sogar in Fort Detrick, offen und da ist irgend so ein Pockenvirus entkommen. Gab drei solche Unfälle. Das sollte dann untersucht werden, aber derjenige, der die Leute leiten sollte, die das untersuchen sollten, war Tony Fauci. Wie kann der sich selbst untersuchen? Ne?
Super.
Das,
Juhu.
und Tony Fauci hat seine Rolle natürlich blendend ausgefüllt. Es kam zum heute sogenannten, ist in Anlehnung an einen Vorfall aus der Prohibitionszeit, der seinen Niederschlag gefunden hat in Some Like It Hot mit Marilyn Monroe. Da gab es das Saturday Night Massacre. Er hat also alle Leute, die in seinem Weg standen, die ihm hätten gefährlich werden können, alle rausgeschmissen. Obama hat dann gesagt, Schluss, du machst hier nicht mehr weiter, aber Er hat schon wieder ein Schlupfloch gefunden. Es wurde nämlich gesagt, wenn ihr irgendeinen Benefit für eins der Projekte sagen könnt, für die Bevölkerung, dann könnt ihr wieder damit anfangen. Und dann wurden, so hat es Bobby Kennedy geschildert, von 18 dieser Biowaffenprojekte mindestens 11 oder 12 wieder aufgenommen. Alles von Fort Detrick weggenommen. Wohin? Scheinbar, nämlich nach Wuhan. Dazu will ich sagen, ein Whistleblower, mit dem wir gesprochen haben, den ich für absolut zuverlässig halte, sagte, da stimmt was nicht. Einige Ärzte in den USA haben nämlich Covid-19-Erkrankungen, es ist ja angeblich, ich kann das nicht beurteilen, angeblich eine besondere Form von Lungenerkrankungen, also anders als die normalen Grippen- oder Influenza-Folgen. Jedenfalls wurden diese angeblich merkwürdigen, nicht zuordnenbaren Covid-19-Erkrankungen, jetzt weiß man ja, dass es Covid-19 war, im Jahre 2019 schon unter Angehörigen der Sicherheitskräfte in den USA, CIA, beobachtet. Schon damals. Wie kann das sein, wenn das Ganze doch erst im Dezember 2019 in Wuhan ausgebrochen worden sein soll? Kann es also sein, habe ich Bobby Kennedy gefragt, dass das Ganze doch seinen Ursprung in den USA genommen hat, weil er nämlich da weitergemacht hat und nur scheinbar alles nach Wuhan ausgelagert hat. Und dass man dann diese Seuche in Anführungsstrichen oder der Unfall, der möglicherweise passiert ist, vielleicht war es ja auch ein Test. Wir wissen, dass die Amerikaner, wir dürfen nicht sagen die Amerikaner, aber die eigene Führung, die Bevölkerung ja immer wieder für wahnwitzigste Experimente benutzt hat. Kann es also sein, dass hier entweder ein Unfall in den USA passiert ist oder dass hier gezielt Leute diesem neuen Virus ausgesetzt wurden? Als man gesehen hat, ach du Scheiße, hat man gesagt, so, jetzt nehmen wir einen Teil der Belegschaft und lassen die bei den World Military Games in Wuhan auftreten. Und wenn die das weiter verbreiten, dann sagen wir, uiuiui, da gibt es ja ein Wuhan-Virus. Aber Bobby sagte sofort, und das hätte ich auch getan an seiner Stelle, nee, an solchen Spekulationen beteilige ich mich nicht. Aber man muss sich das mal näher angucken, denn die Informationen, die wir dazu haben, die sind absolut glaubwürdig. Ja, jedenfalls Fauci hat diese ganze Gain-of-Function-Forschung finanziert. Er lügt darüber, dass sich die Balken biegen. Er ist von diesem Senator Rand Paul so richtig in die Enge getrieben worden, fing dann an rumzubrüllen, was ja eigentlich immer ein Hinweis darauf ist, dass man jemanden erwischt hat. Ralph Baric in North Carolina hat im Übrigen im Rahmen seiner Forschung auch Forschung dazu betrieben, wie man sowas vor der Öffentlichkeit verheimlichen kann. Und das hat er dann der sogenannten Bat Lady, also der Fledermausfrau in Wuhan, das ist die Chefin da mit ihrer Corona-Forschung, das hat er der dann auch beigebracht, wie man am besten solche Forschung vor der Öffentlichkeit verheimlichen kann. Jedenfalls hat Fauci eine Karriere aus Lügen und damit davonkommen gemacht. Er kam fast immer davon, sagt Bobby Kennedy. Warte mal. So. Er kam fast immer davon. Ich habe dann gesagt, ja, ist jetzt nicht mal langsam, wenn wir uns ansehen, wie er da von dem Rand Paul unter Druck gesetzt worden ist, nicht langsam mal seine Reise zu Ende. Da dachte er, ja, sie nennen ihn ja immer noch Teflon Tony, aber es kann sein, dass er jetzt doch so sehr das Ganze überreizt hat, dass er Schwierigkeiten bekommt. Ja, Fauci hat so eine Art, so hat es Bobby Kennedy formuliert, Agency Capture gemacht. Also dieser nationale Gesundheitsdienst, insbesondere dieser mit den Infectious Diseases, den hat er gecaptured, den hat er an sich gerissen und hat, anstatt Bevölkerungsschutz, das ist ja eigentlich das Ziel dieser Institution gewesen, zu verfolgen, daraus einen Brutkasten für die Pharmaindustrie gemacht. Da werden Medikamente ohne Ende rausgespult unter seiner Mitwirkung, weil er auch derjenige ist, der jedes Mal, wenn an irgendeiner Uni irgendeine Studie gemacht werden soll, davon erfährt, weil er fast alles finanziert. Eine halbe Milliarde gehen zum Beispiel an die wichtigsten Universitäten pro Jahr. Damit beherrschst du diese Universitäten. Wenn du denen das Geld wegnimmst, weil die was forschen, was du nicht willst, dann zwingst du die in die Knie. Ja, sie ist jedenfalls, diese Institution, der er vorsitzt, NIAID, ist nicht länger eine Public Health Institution, sondern eine Drogenentwicklung, eine Arzneimittel, Medikamentenentwicklungsanstalt geworden. Er kontrolliert alles. Was haben wir noch weiter von ihm gehört? Ja, all das, was eigentlich als alternative Behandlungsmethode funktionieren würde, Chloroquin, das ist eine Abart von Hydroxychloroquin, Ivermectin, Zink, Vitamin D, all das hat er unterdrückt, hat er faktisch verboten. Das haben uns auch die Ärzte erzählt, die davon berichten, dass es schon im Juli 2019 Fälle gegeben hat. Auch da war das schon verboten. Stattdessen hat er eben Remdesivir empfohlen, wie wir wissen, eine nahezu tödliche Droge, die aber als das Mittel der Wahl den New Yorker und anderen Ärzten empfohlen wurde. Und natürlich Beatmung, was ebenfalls das ganz falsche Mittel gewesen ist. Er sagt, Bobby Kennedy sagt, was der gemacht hat, ist ein Coup d'État. Das ist ein Staatsstreich. Das wirkt sich jetzt natürlich in dieser Corona-Krise besonders aus. Aber es kann sein, dass seine Zeit abgelaufen ist. Ja, dann haben wir uns mit Thorsten Engelbrecht und Klaus Könlein noch ein bisschen unterhalten, die ein Buch geschrieben haben. Warte mal, finde ich das hier gerade mal wieder? Mann, jetzt müsste ich eigentlich den Buchtitel nennen: The
Das kommt
Real
sicher
Anthony.
gleich im Chat dann. Also der
Ja, genau.
Könlein hat ja der Corona-Wahn, glaube ich, hat er.
Genau, das ist das. Genau,
Viruswahn,
das
Viruswahn.
Virus waren, genau.
Viruswahn, ja.
Ja, und der hat sich mit der Geschichte der Impfungen beschäftigt. Da hatten wir ein paar Fragen vorbereitet, die wir stellen wollten. Sind Impfungen etwa nicht wirksam und sicher? Naja, inzwischen an Corona kann man es ja sehen. Ist das weder wirksam noch ist es sicher? Aber dann gab es die ganzen typischen Beispiele, auf denen ja die Pharmaindustrie und damit auch die öffentlichen Medien, insbesondere bei uns, der öffentlich-rechtliche Rundfunk rumreiten, die ja von den Leuten, die die Pharmaindustrie beherrschen, genauso beherrscht werden. Was ist denn mit der spanischen Grippe? Da zeigt sich doch die potenzielle Gefährlichkeit von Viren in den erheblichen Todesraten der spanischen Grippe, die am Ende des Ersten Weltkriegs gewütet hat. Ist das so oder ist das nicht so? Medien wie Spiegel Online berichten ja noch heute von 20 bis 50 Millionen Toten. Der Tagesspiegel, der sozusagen die verschärfte Version des Spiegel ist, sogar von 50 bis 100 Millionen. Vor allem die schnelle Ausbreitung hat doch das Virus so gefährlich gemacht. Nein, es war wohl doch die Impfung, die damals, genau wie jetzt bei Corona, offenbar, wir sind ja noch nicht am Ende der Ermittlungen, aber die damals jedenfalls für diese Todesfälle gesorgt hat. Außerdem eine besondere Situation, das war das Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Leute waren fertig mit der Welt, sowohl physisch als auch psychisch. Da hätte jede Krankheit, jede ganz normale Grippe, wie sie es damals vermutlich auch gewesen ist, besondere Löcher gerissen. So haben sie es uns erklärt. Zur spanischen Grippe haben sie sich noch ein paar Mal geäußert. Insbesondere passt die Ausbreitung nicht dazu. Du musst ja sehen, so eine Ausbreitung muss von einer Stelle zur nächsten nachverfolgbar sein. Wenn das aber an verschiedenen Stellen, die ganz weit auseinandergelegen sind, auf der Welt gleichzeitig passiert, dann stimmt da irgendwas nicht. Dann ist jedenfalls diese Ausbreitungstheorie nicht die richtige. Ja, man hat auch, was die Ansteckung der spanischen Grippe angeht, wenn sie also eine Grippe gewesen wäre, dann hätte sie ansteckend sein müssen, hat man die wildesten Experimente gemacht. Das will ich euch jetzt ersparen, weil das ist so ekelhaft, dass man es nicht hören will. Wir haben da 68 oder 62 Matrosen benutzt, haben aber auch Strafgefangene benutzt und denen versprochen, wenn ihr bei diesen Tests, Ansteckungstests mitmacht, dann kommt ihr früher raus. Kein einziger ist angesteckt worden. Obwohl man, also wie gesagt, ich lasse es weg, weil es ist einfach
Intensiv
ekelhaft.
getestet hat, ob das geht.
Intensiv versucht hat, die anzustecken. Es
Ja.
hat nicht geklappt. Ja, wie sieht es denn aber dann mit Polio aus? Polio ist doch das Paradebeispiel. Kinderlähmung also. Wie sieht es bei Polio aus? Da heißt es ja auf Wikipedia, dass der amerikanische Arzt und Immunologe Jonas Edward Salk als in Pittsburgh als erster einen wirksamen Impfstoff gegen die durch Viren verursachte Kinderlähmung, also Poliomyelitis, entwickelt hat, der dann ab 1955 zur Verfügung stand. Und das RKI schreibt auf seiner Website, die Elimination dieser Krankheit sei ein erklärtes und erreichbares Ziel nationaler und internationaler Gesundheitspolitik. Für Poliomyelitis ist dieses Ziel unter anderem in Europa bereits erreicht worden. Ab 1955 stand der Impfstoff zur Verfügung. Anfang der 50er war es schon vorbei mit Polio. Ne? Da konnte nichts mehr durch den Impfstoff gerettet werden. Die Frage ist also, was hat denn Polio wirklich verursacht? Da gibt es aber inzwischen eine Menge Theorien. Es kann auch eine Vergiftung gewesen sein, so wie bei BSE einiges dafür spricht. Das ist ja auch eine Lähmung bei Rindern dann gewesen, Kälberlähmung, dass da möglicherweise eine Vergiftung eine Rolle gespielt hat. Bei Polio DDT. Man hat zum Beispiel, davon haben wir Fotos gesehen, das kann man sich nicht vorstellen, man hat zum Beispiel offenbar in den 40ern noch Kinder, ich meine, das waren spielende Kinder am Strand, irgendwo in Kalifornien muss das gewesen sein, vom LKW aus mit DDT besprüht. Das ist unglaublich. Das hat Langzeitfolgen. Ne?
Krass.
Das DDT ist ein schweres Nervengift, weiß man ja inzwischen, hätte man auch damals schon wissen können. Auch Kinder wurden damit besprüht. Das hat eine lange Halbwertszeit. Tja, bei BSE gibt es eine ähnliche Theorie. Auch da könnten es Giftstoffe gewesen sein. Und zwar gibt es da so ein Medikament, Phosmet, mit dem man Kälber oder Kühe eingerieben hat, damit so eine bestimmte Fliegenart sie nicht befällt und dann die Milchleistung in Anführungsstrichen runterbringt. Und dann wurde den Bauern gesagt, Moment, das reicht nicht. Ihr müsst die Menge an Phosmet, die ihr da einreiben müsst, verdoppeln. Danach trat das auf. Die Pharmaindustrie hat wieder versucht abzulenken, hat gesagt, nee, wir waren es auf keinen Fall. Das muss was mit dem Futter zu tun haben. Kann aber auch nicht sein, weil dasselbe Futter auch in Ländern verwendet wurde, wo es keinen Rinderwahn gegeben hat. Also schwere Vorwürfe, die hier aber detailliert dargestellt wurden. Auch die Frage nach der Immunität. Ist das wirklich so, dass die Geimpften eine bessere Immunität haben? Nein, die natürliche Immunität, das haben wir jetzt schon oft gehört, ist natürlich viel besser, viel robuster und vor allem viel länger anhaltend, als jede Impfung jemals Immunität erreichen könnte. Wie gesagt, wir wissen von den Beispielen aus England und in Israel, weiß nicht, 86 oder so Prozent der Bevölkerung, derjenigen, die mit Symptomen im Krankenhaus liegen, mit Covid-Symptomen, sind geimpft. Das zeigt ja nun eindeutig, aus meiner Sicht jedenfalls, dass die Impfung eben nicht wirksam ist. Ja,
wegen der Impfung habe ich dir da noch was hier, das ist auch sehr spannend. Für die Leute, die das nicht wissen, das ist der Screenshot von Robert-Koch-Institut, 1. November 2021. Aus Public Health-Sicht erscheint durch die Impfung das Risiko einer Virusübertragung in dem Maß reduziert, dass Geimpfte zur Weiterverbreitung des Virus nur noch wenig beitragen. 1. November. Am 7. November, auch auf dem Robert-Koch-Institut, in welchem Maß die Impfung die Übertragung des Virus reduziert, kann derzeit nicht genau quantifiziert werden. Daher empfiehlt die STIKO auch nach Impfung die allgemein empfohlenen Schutzmaßnahmen, Alltagsmasken, Hygieneregeln, Abstand halten, Lüften weiterhin einzuhalten. Also die größte Verarsche aller Zeiten, sogar zugegeben vom Robert-Koch-Institut. Also,
du schick mir das bitte per Telegram oder per E-Mail.
Stefan Homburg hat das gepostet auf seinem Twitter. Ich gebe dir das gerne weiter.
Okay. Ja, apropos Robert-Koch-Institut, der Namensgeber Robert Koch hat in Afrika, war er verwickelt in böse, böse Impfexperimente. Ne? So viel dann auch zu Herrn Koch. Ja, Greg Glaser übrigens, der ja auch erwähnt wurde, als ein Kollege von mir aus Kalifornien, mit dem ich oft schon gesprochen habe in den Zooms, der hat auf 63 Studien verwiesen, wonach ungeimpfte Menschen, und davon gibt es in den USA weniger als 1%. Ich bin nicht sicher, ob es stimmt, aber in dem Chat, in dem Zoom, in dem wir das besprochen haben, haben es alle bestätigt, gibt also nur ganz wenige. Dass Ungeimpfte praktisch nie krank werden, während Geimpfte ständig krank sind. Von allen möglichen, Grippe mal abgesehen, aber von allen möglichen Krankheiten befallen werden. Also selbst der Mythos, dass Impfungen, also wir haben jetzt gesehen, bei der spanischen Grippe und bei Polio, in beiden Fällen dürfte die Impfung überhaupt nichts gemacht haben, außer dass sie im Fall der spanischen Grippe die eigentliche Krankheit herbeigeführt hat. Masern übrigens dasselbe. Ne? Das haben die beiden auch noch gesagt. Masern, als man so richtig zugeschlagen hat wegen Masern, war das Thema auch schon durch. Ich muss nochmal eben die richtige Seite finden, wo die dazu was erzählt haben. In den 50ern gab es 200 Maserntote. In den 70ern gab es nur noch 20. Und jetzt haben wir eine Impfpflicht für Masern. Was soll man dazu sagen? Ja, und schon waren wir durch mit dem Ganzen, was zu besprechen war an dem Tag. Es wird weitergehen. Wir werden jetzt nächste Woche, vermutlich Ende der nächsten Woche, also das kann ich noch nicht deutlich sagen, sonst wären wir hier noch blockiert, werden wir mal ein bisschen in die Diplomatie einsteigen als
Okay.
Corona-Ausschuss, Viviane und ich. Das könnte wie ein Katalysator wirken, weil wir stehen mit einigen Politikern, auch wirklich hochkarätigen Politikern in Verbindung. Könnte sein, dass die sich bei uns ein bisschen äußern wollen. Jay Bhattacharya oder
Ja.
Bobby Kennedy, das sind schon zwei ganz große Namen. Das sind zwar keine Politiker. Bobby ist so ein bisschen Politiker, seine Familie jedenfalls ist ja bekannt. Aber jetzt wollen wir da mal offiziell ein bisschen mehr Gas geben auf dieser Ebene, weil
Sehr
das auch bei
spannend.
der Vernetzung wichtig ist, der internationalen.
Also vielleicht noch etwas am Rande, was ich hier auch noch einbringen kann. Es geht doch immer um diese Faktenchecker. Das ist Wochenblatt, Münchner Wochenblatt. Ist auch interessant zu sehen. Die haben da ein kleines Inserat. Das kann man ja mal machen in einer Gratiszeitung. Und da steht dann Folgendes: Helfen Sie, Falschmeldungen zum Coronavirus einzudämmen. Und da ist das korrektiv.org. Also falls ihr immer noch glaubt, die sind unabhängig und machen einen super tollen, unabhängigen Job, müsste man vielleicht darüber nachdenken.
Korrektiv ist nicht unabhängig. Ich kenne keinen einzigen Faktenchecker, der nicht von der anderen Seite angeschoben, finanziert, motiviert wird.
Absolut.
Wir haben ja in ja, Dienstag ist der Fall gegen Drosten. Eine Woche später ist dann auch gegen Faktenchecker, die glauben, dass man jemanden als Lügner bezeichnen darf, weil das sei ja eine Meinung. Ne? Ich kann sagen, Roger, wenn du sagst, dass die Erde rund ist, dann bist du ein Lügner.
Absolut.
Ich bin der Meinung, sowas geht nicht. Ne? Ich bin
Ah.
auch der Meinung, dass egal, was man über Politiker denkt, aber dass das, was da beispielsweise mit Renate Künast gemacht worden ist, nicht unter die Meinungsfreiheit fallen kann. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Also es gibt eine Grenze. Und selbst wenn die Lege Lata, also nach dem gegenwärtigen Recht, die Rechtsprechung, das ist ja gesetzlich gar nicht geregelt, die Rechtsprechung sagt, du kannst sonst was rausblasen an Sauereien, dann ist das immer nur eine Meinungsäußerung, müssen wir uns jedenfalls die Lege Ferenda vielleicht ein paar Gedanken darüber machen, ob das so bleiben kann. Denn eine
Absolut.
Gesellschaft, die das hinnimmt, ist keine funktionierende Gesellschaft mehr.
Sehe ich genau gleich. Übrigens, Wetten, das ist ja wieder, der Typ hat ja wieder Vollgas gegeben. Vielleicht hast du das gesehen. Schaut euch das
Nee.
an.
Da in Nürnberg sind die alle wahnsinnig. Nein, wir sind nicht wahnsinnig. Wir sind geimpft, getestet oder genesen. Manche sogar alles. Ich bin sogar noch geduscht. Also 4G.
Also unglaublich, wenn das, wenn Sie sich das vorstellen. Und die Kinder müssen dann in der Schulklasse müssen die Masken tragen. Ich weiß nicht, wie man sich da so fühlt, aber ja, ziemlich verarscht, würde ich mal sagen.
Ja, das wird schon noch alles im Nachgang besprochen werden und diskutiert werden. Und ich habe heute gerade mit einer Freundin gesprochen, die hat mir erzählt, sie ist aus einer Yoga-Gruppe rausgeflogen,
Ja.
weil die Yoga-Lehrerin gesagt hat, hier, es tut mir leid, aber die Leute, die nicht geimpft sind, die können bei mir nicht mehr auftreten. Da, für die steht fest, mit der Frau werde ich in meinem Leben nicht mehr reden, weil es empfindet sie als Verrat. Ich kann das auch nachvollziehen. Also
Na.
wer in derart wichtigen Dingen, hier geht es ja letztlich um Meinungen, ne? Meinungsfreiheit, Informationsaustausch, das eine sind belegbare Fakten, das andere vielleicht nicht, aber erstmal muss man sich darüber austauschen. Wer
Absolut.
sich dann so hinstellt, der wird wahrscheinlich wirklich für einen Teil der Bevölkerung nicht mehr ansprechbar sein, beziehungsweise ein Teil der Bevölkerung will mit solchen Leuten nichts mehr zu tun haben.
Ja.
Was nicht heißt, dass man die, was weiß ich, in irgendeiner Weise gerichtlich verfolgen will. Das nicht. Aber die natürliche Folge davon ist, dass man mit jemandem, der von dem man annimmt oder sicher weiß, dass er einen verraten hat, so wie es die Freundin von uns bestätigt hat, mit dem will man eben nichts mehr zu tun haben. Ende im
Absolut.
Gelände. Man will nicht mehr in so ein Restaurant gehen, wo man mal rauskomplimentiert wurde, auch wenn die Zeiten sich bessern. Es werden andere Restaurants da sein, mit denen man dann mehr Spaß hat.
Definitiv. Also ich möchte hier noch ein bisschen Werbung machen für den Kanal, weil Telegram wird momentan nicht zensiert, wie im Gegensatz zu vielen anderen Portalen. Bittl TV einfach anders, geht auf Telegram, lädt das runter. Vielleicht auch noch interessant, wer das erste Mal hier dabei ist, live, bitte mal im Chat Sonne schreiben, ist immer spannend, ob wir neue Leute haben. Was ich auch spannend finde, der ärztliche Leiter vom Krankenhaus hat Impfschäden melden wollen und gegen den Willen der Geschäftsleitung und wurde jetzt gekündigt. Also soweit sind wir schon. Das ist auch heftig. Und wenn du das, ich schaue das an, also es gibt natürlich auch schöne Sachen, in Anführungszeichen, dass man hier zum Beispiel in Mailand geht wirklich die Post ab. Also da muss man schon sagen, die Welt steht auf und das ist, glaube ich, auch wichtig. Hier muss ich auch mal sagen, 24-Jährige, hast du wahrscheinlich mitbekommen, ist jemand gestorben, Profi-Hockeyspieler. Und der Clubdirektor ist, glaube ich, 2 Tage, genau, 2 Tage später auch gestorben. Alles natürlich nur Zufall. Tja, liebe Menschen da draußen, bitte wacht einfach auf und überlegt euch, ob das wirklich Zufall ist und Einzelfälle sind. Ich habe das schon mal erwähnt. Normalerweise sterben im Profifußball pro Jahr auf dem Feld kippen 3 Menschen um. Das ist, kann man anscheinend googeln, kann man nachschauen. Dieses Jahr sind wir schon bei 16. Ob jetzt die geimpft sind oder nicht, das können wir jetzt nicht beweisen, aber die Differenz ist extrem hoch. Und da gilt es einfach mal, ich möchte einfach die Leute animieren, selber zu recherchieren und vielleicht mal nicht nur ARD und ZDF zuzuschauen oder auch Schweizer Fernsehen, sondern einfach mal auch andere Medien und eine eigene Meinung zu bilden. Das ist meine und ich glaube auch deine Motivation. Das ist das Hauptproblem, das wir momentan haben, dass die Leute, weiß auch nicht, einfach denen glauben, blind vertrauen und egal was sie gespritzt bekommen, alles ist gut. Und ich glaube, das müssen wir, das ist, glaube ich, das, was wir hinkriegen müssen, dass der Mensch an und für sich wieder es schafft, Selbstverantwortung, Selbstbestimmung und kritisch das Ganze hinterfragt und nicht einfach sagt, komm, jetzt Nummer 3 und 4 auch noch, das ist sicher gut. Also das ist einfach so meine Motivation. Und das ist, glaube ich, auch eine große Motivation von Corona-Ausschuss.
Natürlich, wir wollen, dass die wahren Fakten ans Licht kommen. Wir wollen, dass alles rauskommt. Und dazu gehört eben, dass man allen Verdachtsmomenten nachgeht und nicht von vornherein sagt, diese eine Linie wird gefahren und jeder, der auch nur ansatzweise Kritik übt, ist Nazi, Nazi, rechts, rechts. Das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Das ist der direkte Weg in den Faschismus.
Ja, und vielleicht noch ein letztes Beispiel, wie die Medien funktionieren. Das betrifft mich selber. Ich bin ja momentan in Afrika. Da seht ihr am 19.06., das passiert, wenn die Delta-Variante auf eine ungeimpfte Bevölkerung trifft. Angst mache, Angst mache, Angst mache. Und am 4.11. geringe Fallzahlen und leere Krankenhäuser trotz niedriger Impfquote, das afrikanische Corona-Wunder und zwar von den gleichen Medien. Also, ich glaube, da muss ich nicht viel mehr dazu sagen. Das ist einfach Propaganda. Und wenn wir das einfach nicht verstehen, wie das funktioniert, dann haben wir ganz schlechte Karten.
Das war sogar derselbe Autor, habe ich eben gesehen.
Das war derselbe Autor, genau. Das
Naja, naja.
ist schon.
Oh well.
Tja, du hast am Freitag gleich wieder nächsten Termin.
Ja.
Das ist.
Und am Dienstag Gerichtstermin gegen Drosten,
Genau, was.
öffentliche Verhandlung am
Was ist
Landgericht Berlin.
da öffentlich? Können da die Leute dort zusitzen oder wie sieht das
Ja,
aus?
also ich schätze mal, dass da natürlich eine vergleichsweise geringe Anzahl nur reingelassen wird.
Ja.
Weiß ich nicht, aber davon gehe ich aus. Aber es ist eigentlich eine öffentliche Verhandlung und dazu gehört, dass die Öffentlichkeit Zugang haben muss. Wenn das nicht der Fall wäre, es gab oft in meiner Karriere in Anführungsstrichen, gab es Fälle, wo eine Beweisaufnahme, wenn wir 5, 6, 7, 8 Zeugen hatten, bis in den Abend reinging, ne? Und wenn dann draußen irgendein Gerichtsdiener die Türen abgeschlossen hat, dann war die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Kannst den ganzen Kram nochmal machen.
Wow.
Also der Grundsatz der Öffentlichkeit ist wichtig. Warum? Es gab mal Prozesse, die waren nicht öffentlich und die waren in einer Sprache, die keiner verstanden hat. Das waren die berüchtigten Inquisitionsprozesse. Das darf nie wieder passieren. Deswegen gilt der Öffentlichkeitsgrundsatz und die Gerichtssprache in Deutschland ist Deutsch, ne? Also faktisch, theoretisch, Öffentlichkeit hat Zugang. Mal sehen, was passiert.
Ja, was vielleicht noch interessant für die Zuschauer, was darf man erwarten von diesem Tag oder was erwartest du selber?
Also, weil die Stimmung extrem aufgeheizt ist, gehen wir nicht davon aus, dass man uns hier geradezu mit offenen Armen begrüßen wird. Ich gehe davon aus, dass die Stimmung, um es mal vorsichtig zu formulieren, zurückhaltend sein wird. Aber der Rechtsstaat wird uns was zeigen. Entweder wird er uns zeigen, dass er noch funktioniert. Dann müssten Hinweise erteilt werden, allerspätestens jetzt. Normalerweise müssen nach 139 ZPO rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung Hinweise erteilt werden, von wegen hier, das passt mir noch nicht so ganz, das habe ich noch nicht verstanden. Hast Gelegenheit zur Stellungnahme, 3 Wochen oder 4 Wochen. Ist nichts passiert. Es muss spätestens in der mündlichen Verhandlung passieren. Und dann müsste über streitigen Sachverhalt Beweis erhoben werden. Also wenn du einen Verkehrsunfall hast, dann sagt der eine, der ist noch bei Rot rüber, der ist bei Rot rübergefahren, der andere sagt, ist noch bei Grün rübergefahren. Da kannst du nicht sagen als Richter, ich würfel mal ein paar Hühnerknochen oder ein bisschen Kaffeesatz, sondern da musst du schon mal Beweis erheben. Wir sind gespannt, ob das passiert oder ob der Rechtsstaat endgültig zumacht. Eins von
Schon.
beiden werden wir sehen.
Das ist sehr spannend. Ich glaube, wir können mal schauen, in Kontakt bleiben. Vielleicht können wir ein kleines Special machen für ein ganzes kurzes, weil vielleicht nicht schlecht, wenn es nicht zu spät wird. Für die Leute sicher spannend. Das können wir uns noch überlegen. Letzte Abschlussfrage. Ich habe gesehen, aber ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Bern, bist du da irgendwie involviert bei der Protest, bei der Demo?
Ja, da ist was. Ich habe nur an dem Tag auch noch eine Gerichtsverhandlung. Ich glaube, das ist Freitag, oder?
Ich glaube, Freitag. Ich
Ja, ich
bin.
glaube, ich habe da aber noch eine Gerichtsverhandlung. Hat aber nichts mit Corona zu tun.
Okay.
Aber ziemlich wichtiger Fall am OLG und der Ausschuss auch noch. Aber ich bin dazwischen. Das hat Corwin, glaube ich, arrangiert. Kann ich auf jeden Fall per Zoom dabei sein,
Okay, cool. Ich habe
weil das
gesehen,
eine
dass
coole Nummer ist.
Suscharit ist, glaube ich, auch dabei und glaube auch Wolfgang wird dabei
Ja.
sein. Wird sicher sehr spannend sein und wichtig, dass man in Bern dann wieder sehr, sehr viele Leute sind. Ja, Rainer, vielen Dank. Wieder sehr spannend. Schauen wir das noch an wegen Dienstag. Es wäre vielleicht toll, dass man da ein kleines Special machen kann, weil die Leute sind natürlich gespannt, was da geht. Ob vielleicht sogar er selber vor Ort sein wird, glaube ich jetzt wahrscheinlich nicht. Der wird sich kaum zeigen.
Nein, diese Leute stehen doch über dem Gesetz. Ganz
Natürlich.
ähnlich wie die Deutsche Bank. Die stehen doch über dem Gesetz. Bei der Deutschen Bank wurde gelegentlich mal eine persönliche Ladung ausgesprochen.
Ja.
Ja, persönliche Ladung heißt, die Person, der Manager, hat zu erscheinen. Macht die Deutsche Bank nicht. Unsere Mandanten, die Verbraucher, wenn die nicht erscheinen, kriegen sie ein Ordnungsgeld. Ne? Naja, wir wollen es nicht vertiefen.
Naja, das ist klar. Rainer, bis bald. Keep in touch. Mach weiter so. Und aufgeben ist keine Option. Und denk an unsere feste Menschheitsfamilie.
Habe ich
Liebe
nicht
Grüße an
vergessen.
deine Frau.
Danke,
Bis
macht's gut.
dann. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao. So. Das war wieder Rainer Füllmich. Ich möchte euch noch sagen, denkt an den Telegram-Kanal, sehr wichtig, den zu abonnieren, weil ich momentan im D-Live gesperrt bin. Es waren mir heute offiziell nicht so viel, aber trotzdem habe ich viele zugeschaut, ohne sich anzumelden. Kann ich natürlich jetzt hier in meinem Dashboard nicht sehen. Wir sind total circa offiziell 3, 4, ja, knapp 4.500. Und es kann sein, dass halt die nur ohne Anmeldung zuschauen, dann das nicht gezählt wird. Aber alles gut. Ich versuche, D-Live noch zu erreichen, dass sie mir erklären können, was ich anscheinend falsch gemacht habe. Der eine oder andere hat D-Live angeschrieben. Vielen Dank dafür, dass man vielleicht auch auf unserer Seite mal sagen kann, hey, was ist da los? Wir möchten gern BILD-TV wieder sehen. Ist ja nicht ganz so ein kleiner Kanal. Vielleicht können wir zusammen da etwas erreichen. So, dann noch wichtig für die Länder. Wir haben immer noch die Ländergruppen, das ist auch noch wichtig, wenn ihr Menschen kennt, die auch regierungskritisch sind, die außerhalb von Österreich, Schweiz und Deutschland leben, die Englisch und oder die, no, Englisch, Deutsch, Englisch und oder Deutsch und die Muttersprache so sprechen, dass sie sich melden könnten auf bittl.tv, da gibt es ein Formular, da nehmen wir euch auf in die Ländergruppe, dass wir uns vernetzen können weltweit. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir uns vorbereiten, dass auch, wenn wir dann zusammen das neue System aufbauen werden, auch da Verbindungen haben, weil ich persönlich den Medien einfach nicht mehr traue und dann müssen wir das selber machen. So sieht es aus und so, ich glaube, ich bin durch. Was will ich noch sagen? Schön wart ihr dabei. Und es kann sein, dass ich muss mir noch überlegen, vielleicht ein bisschen Corona-Pause mache, weil, ja, vielleicht einfach mal was anderes anstatt einfach dieses Thema. Vielleicht komme ich live, vielleicht auch nicht. Lasst euch überraschen. Let's go, Brandon. Genau. Danke, dass ihr dabei wart. Danke euch allen und schau mal, wie es weitergeht. Ich denke, es ist wichtig, dass wir trotz alledem auch für die Menschen, die sich die Spritze gegeben haben, die Hand anbieten, wenn sie diese wollen, weil es wird immer mehr geben, die merken werden, sie haben einen Fehler gemacht, sie haben es bereut. Und für die Menschen, auch wenn sie vielleicht nicht immer ganz so lieb zu uns waren, müssen wir, denke, ein Herz haben und für die Menschen Verständnis aufbringen, weil sie wurden einfach getäuscht und durch die ganze Angst, die verbreitet wurde, auch mit großem Druck, vielleicht auch zu dieser für mich Giftspritze auch irgendwo gezwungen. Das vielleicht noch als Abschluss. Danke und einen wunderschönen Abend und denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage, recherchiert selber und verbinde die Punkte. Bis dann. Tschüss zusammen. Bye bye.
Das Schicksal und die Angst kommt über Nacht und ich bin traurig und gerade hab ich noch gelacht und an sowas Schönes gedacht.